So, und in Paris werden richtige neue Radwege, richtige neue öffentliche Räume gebaut. Die Stadt verändert ihr Antlitz komplett. Jede Stadt hat ihre Parks, hat ihre Grünanlagen. Und wenn wir die als Ausgangspunkt nehmen, um eine grüne Infrastruktur, eine blau-grüne Infrastruktur zu entwickeln, indem wir diese Orte miteinander verbinden, vernetzen, was wären das plötzlich für neue Zentren, für eine neue Aufenthaltsqualität?
Wovon der Stadtgeograf und Zukunftsforscher Stefan Karsten hier spricht, sind Allgemeinstädte und wie sie sich gerade im Wandel befinden und Paris ganz im Speziellen als Beispiel für eine wirklich gelungene Stadtentwicklung. Denn Städte und wie die Städte in Deutschland in Zukunft aussehen werden, genau das ist Thema dieser Podcast-Folge.
Der Utopia-Podcast.
Hi, ich bin Lena aus der Utopia-Redaktion und ich habe mehrere Jahre in München gelebt. Inzwischen wohne ich einige Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Und damit geht es mir wie sehr vielen Menschen in Deutschland. Denn ganze 60 Millionen Menschen leben in Deutschland in Großstädten und deren Umland. Das sind über 70% der Bevölkerung, sagen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2022. Höchste Zeit also, dass wir uns in dieser Folge das Leben in Städten mal genauer anschauen und auch darauf blicken, wie Städte eigentlich gebaut sind, was sie zukunftsfähig macht und wie sie sich verändern müssen, um der Klimakrise standzuhalten. Ich habe mir dazu einen echten Experten eingeladen, und zwar Stefan Karsten. Er ist Zukunftsforscher und Stadtgeograf. Er macht das seit vielen Jahren. Heute sitzt er unter anderem im Beirat des Bundesverkehrsministeriums für strategische Leitlinien des ÖPNVs in Deutschland und auch im Beirat des Reallabors Radbad in Berlin. Seit 2019 veröffentlicht er in Kooperation mit dem Zukunftsinstitut den Mobility Report. Das ist eine umfassende Analyse zur Mobilität in Deutschland. Hi Stefan, schön, dass du heute zu Gast im Utopia-Podcast bist.
Hallo Lena, ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Bevor es richtig losgeht jetzt mit der Folge, hier erst noch kurz Werbung.
Du willst die Welt verändern, beruflich und persönlich? Dann starte jetzt dein Online-Studium an der SRH Fernhochschule. Mit dem Bachelor in Nachhaltigkeitsmanagement oder dem MBA in Sustainability Management studierst du flexibel, praxisnah und digital. Mit persönlicher Betreuung und innovativen Lernmethoden. Ideal für alle, die Beruf, Familie und Studium verbinden wollen. Gestalte aktiv die Zukunft mit einem Studium, das zu deinem Leben passt. Jetzt starten an der SRH Fernhochschule, The Mobile University.
Werbung Ende. Stefan, was ist denn deine Lieblingsstadt in Deutschland und warum?
Also bestimmt nicht die Stadt, in der ich seit über 30 Jahren lebe, das ist Berlin. Die scheitert jeden Tag an sich selbst und ist für mich tatsächlich eher ein familiäres Zentrum als ein urbanes Zentrum.
Okay.
Aus heutiger Perspektive würde ich vielleicht sagen, dass es eher eine Stadt wie Hamburg ist oder eine Stadt wie München oder tatsächlich so eine Stadt wie Köln. Städte, die verstanden haben, dass wir in die Zukunft denken müssen, die verstanden haben, dass Stadt und Mobilität untrennbar miteinander verbunden sind und die vor allem auch Maßnahmen ergreifen, dass es zumindest etwas nachhaltiger in diesen Städten ist.
Die drei Namen merke ich mir auf jeden Fall schon mal. Was persönlich macht für dich denn eine Stadt lebenswert? Ist es genau dieses Verständnis, dass sich etwas ändern muss?
Also, wenn wir in einer Stadt leben mit zig Hunderttausenden von Autos mit 60% Anteil des öffentlichen Raumes, die dem Auto gewidmet sind, also zu betonierten, asphaltierten Räumen, die lebensfeindlich sind für Kinder und für Erwachsene, die dem Einzelhandel massiv schaden, wo die planenden Institutionen immer noch in den 80er, 90er Jahren anscheinend leben, hat das nichts mit Zukunftsfähigkeit und nichts mit Lebensqualität zu tun. Ich habe im Juni einen Vortrag gehalten in Regensburg im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche Regensburg. Die haben dort ihre Klimaprognosen vorgestellt und die erwarten einen Temperaturanstieg von, ich glaube, 3,8 Grad über die nächsten Jahrzehnte. So, also wenn wir uns das mal versinnbildlichen, 3,8 Grad, gut, dass wir das 1,5 Grad gerissen haben, ist klar, dass wir 2 Grad nicht mehr schaffen können, ist eigentlich auch jedem klar. Aber von 3,8 Grad zu sprechen, bedeutet halt im Sommer weit über 40 Grad an vielen, vielen Tagen. Mhm. Und das ist absolut lebensfeindlich, das ist menschenfeindlich. Da werden viele, viele Menschen sterben und da werden wir uns auch nicht mehr in die Stadt bewegen, sondern wir werden uns zu Hause verbarrikadieren und hoffen, diese Tage irgendwie zu überleben.
Mhm. Schon mal dramatische Bilder, die du irgendwie zeichnest, aber eindrücklich. Ich kenne Regensburg auch ganz gut und weiß auch, wie versiegelt das einfach auch in ganz vielen Orten noch ist und war auch schon im Sommer dort und kenne es, diese Hitze, die sich dann wirklich dort staut auch und wo man sich nicht gerne oder auch gar nicht lang aufhalten kann dann. Du hast schon ein paar wichtige Punkte angesprochen. Ich würde ganz gern auf was zurückkommen, was du mir vergangenes Jahr erzählt hast, weil da haben wir als Hinweis für alle HörerInnen schon einmal unterhalten für utopia.de zum Thema Städte oder auch Stadt der Zukunft. Und du hast damals über die großen Probleme der Städte in Deutschland auch gesprochen und gesagt, dass Luftverschmutzung und Lärmemissionen eigentlich auch wirklich zwei der Hauptprobleme sind. Magst du das einordnen noch mal ein bisschen oder erklären und auch sagen, ob sich daran inzwischen was geändert hat, jetzt ein Jahr später?
Also ein Jahr später hat in Deutschland, in einem der innovationsfeindlichsten Länder, die ich kenne, sich sicherlich nichts verändert, auch wenn ich jetzt keine neuesten Zahlen, Daten, Fakten kenne. Aber ich glaube, das können wir ziemlich sicher so feststellen. Lärm ist ein vollkommen unterschätztes Thema. Ich finde es absolut beeindruckend in negativer Art und Weise, dass wir eigentlich wissen, in Europa leben 50% der Bevölkerung in gesundheitsgefährdenden Räumen. Gesundheitsgefährdet meint über 50 Dezibel. Das ist, glaube ich, so die gesundheitsgefährdende Stufe, Definition. Da wird das Schlafen beeinträchtigt, da wird der Bluthochdruck beeinträchtigt, da steigt der Stresslevel, da kann ich nicht gesund in einer Stadt leben. Und über 50% der Menschen in Städten in Europa leben in solchen Räumen. So, und da, es gibt absolute Vorreiter. Ich habe viele Jahre mit Zürich zusammengearbeitet, die eine Lärmstrategie verabschiedet haben, die Lärmkarten veröffentlichen, die zeigen, wo, an welchen Stellen es noch Probleme gibt und wo man aber schon diesen Prozess der Transformation gestartet hat. Mhm. Luftverschmutzung ist ein Thema, was natürlich jetzt nicht alleine der Mobilität anzulasten ist, sondern auch der Industrie, auch Baustellen und so weiter, die natürlich auch gebraucht werden an unterschiedlichen Stellen. Aber natürlich auch die Luftverschmutzung ist in keinem Aspekt, würde ich mal sagen, nachhaltig angegangen. Die Autos sind immer noch der Hauptverursacher für Verschmutzungen. Der Verkehrssektor ist der einzige Sektor, der regelmäßig an seinen Klimazielen, Emissionszielen scheitert. Das heißt, auch hier sind wir, wie eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, immer konfrontiert mit der Frage, wen retten wir eigentlich? Retten wir eher die Industrie, die Automobilindustrie, oder retten wir uns Menschen, retten wir den Einzelhandel, retten wir eine wissensbasierte Gesellschaft? Und du kennst die Antwort genauso gut wie ich. Wir versuchen immer, die Autoindustrie zu retten, die über Jahrzehnte es nicht geschafft hat, Verbesserungen hier zu initiieren.
Absolut, absolut. Lärm und Schmutz, also Luftverschmutzung und zu viel Lärm. Verknüpfe ich beides im Kopf sofort mit dem Thema Verkehr, wie du es auch gerade schon gesagt hast, mit dem Thema Autos. Und wenn man in deutsche Städte blickt, sieht man halt sehr viel Grau, sehr viele Autos, weil deutsche Städte autogerecht gestaltet sind. Sieht man ja zum Beispiel an den vielen mehrspurigen breiten Straßen, an den vielen Parkplätzen, sehr günstigen AnwohnerInnen-Parkplätzen auch. Man muss aber auch sagen, viele AutofahrerInnen finden das ja gut. Wenn du es nochmal zusammenfassen kannst, warum überhaupt muss sich das ändern oder warum muss sich daran was ändern?
Naja, wir sterben jeden Tag, indem wir in unseren Städten leben. Jeden Tag. Mhm. Und das ist kein plötzlicher Tod, sondern es ist ein schleichender Tod. Das heißt, Lärm und Verschmutzung dringen in unseren Körper ein und verursachen all die Todesursachen, mit denen wir alltäglich zu tun haben. Ja, mhm. Krebs, chronische Erhöhung der Herz-Kreislauf-Gefäße, Herz-Kreislauf-Systeme, Und das können wir ändern durch eine Umgestaltung unserer Räume, in denen wir leben. Und das müssen wir verändern, wenn man den Klimawandel hier auch noch mit integriert und auch noch diesen Stressfaktor Temperatur hier auch noch integriert. Das heißt, wir müssen die Art und Weise, wie unsere Städte gebaut sind, wie sie konzipiert sind und was für Mobilitätsmuster sie zulässt, müssen wir verändern. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Planungs- und Gestaltungsaufgabe, die auch nicht von heute auf morgen erledigt ist, sondern die viele, viele Jahre braucht. Und da sind halt Städte wie Hamburg, München, Köln, schreiten da jetzt voran. Viele kleine Städte wie Freiburg, Bremen und so weiter sind da schon seit vielen Jahren auf dem Weg. Aber die Masse der Städte in Deutschland hat eben diese Herausforderung so überhaupt noch gar nicht verstanden. Und das ist ein grundlegendes Problem.
Dass sich das Ganze negativ oder tödlich auf Menschenleben auswirkt, ist klar. Du sagst dir aber auch, dass diese Autofokussierung oder ja dieses Konzentrieren auf Autos in Städten sich auch negativ auf die Wirtschaft auswirkt, richtig?
Genau. Also wir wissen ja aus vielen Untersuchungen, viele Untersuchungen, vor allem aus dem nicht deutschen Raum, aber jetzt seit neuestem auch aus dem deutschen Raum, wie der Einfluss von den Verkehrsträgern auch auf den Einzelhandel funktioniert. Und ich zitiere da sehr, sehr gerne eine Studie Zukunft Mobilität aus Nordrhein-Westfalen, wo die dieses Stadtterrassenprojekt initiiert haben und eigentlich monitoren, was Stadtterrassen, also Stadtmöbel im öffentlichen Raum bewirken. Und da sehen wir 1:1, dass der mit Abstand höchste Anteil am Umsatz im Einzelhandel die Fußgängerinnen und Fußgänger sind. Der zweite Faktor ist der ÖPNV, ganz dicht gefolgt von den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. So, und wirklich abgeschlagen auf dem letzten Platz ist das Auto. Das heißt, diese Mehr und diese Geschichten, dass das Auto dem Wohle des Einzelhandels nützt oder beiträgt, ist natürlich obsolet, ist falsch. Das heißt, wir müssen die Aufenthaltsqualität vor dem Einzelhandel verbessern, damit Fußgänger, Radfahrerinnen und eben Busfahrerinnen, Busfahrer überhaupt die Möglichkeit haben zu konsumieren. Und ich find's ganz interessant. Es gibt so viele Studien, wie sich dieses psychosoziale Umfeld im öffentlichen Raum auswirkt. Es gibt da Studien von Colin Ellard aus Kanada, der dieses Miteinander. Ich als Mensch beeinflusse den Raum, aber der Raum beeinflusst auch mich, sehr, sehr klar aufgezeigt hat. Und jede Barriere, jedes Auto führt zu Stress, führt zu Unwohlsein. Auch wenn ich das jetzt nicht sofort spüre und merke, es beeinflusst tatsächlich mein Verhalten im Raum. Und wir können sehen und zeigen, wenn eine Straße für Autos geöffnet ist, dass das Einkaufsverhalten deutlich niedriger ist, als wenn diese Straße jetzt ab mittags, ab nachmittags dann für den Autoverkehr gesperrt wird. Plötzlich kommen die Menschen, plötzlich nutzen sie die Möglichkeiten im Einzelhandel. Und dieses Verhalten, also wie wir im Raum wirken und wie der Raum auf uns wirkt, das ist in dieser Debatte, glaube ich, noch sehr, sehr stark vernachlässigt. Und dafür brauchen wir halt, und da haben wir auch schon Möglichkeiten und Instrumentarien jetzt seit neuestem, Möglichkeiten, diese Barrieren tatsächlich zu verändern.
Ich glaube auch, dass absolut noch nicht bekannt ist, auch ganz vielen, beziehungsweise wie du sagst, eigentlich andersrum erzählt wird, dass man sagt, irgendwann braucht Parkplätze vor seinem Geschäft, weil ansonsten, wie sollen die Kunden und Kundinnen dann dahin kommen? Aber deshalb finde ich es so spannend, dass Studien eben das genaue Gegenteil belegen, dass wenn ich eine Aufenthaltsqualität schaffe vor meinen Geschäften, dass es dann sich auf jeden Fall positiv auswirkt und eben nicht negativ.
Genau, und Aufenthaltsqualität bedeutet eben Bäume. Aufenthaltsqualität bedeutet Möbel. Aufenthaltsqualität bedeutet Kommunikationsraum zu schaffen, leise Umgebung zu schaffen, schattige Umgebung zu schaffen, wo ich tatsächlich auch bei 30 Grad, 35 Grad dann vor die Tür trete und dann diese Räume nutzen kann, die einfach die wohltuend sind und die entspannend sind und Entspannung bringen. Und wir haben jetzt die Novellierung der Straßenverkehrsordnung erreicht. Die ist im Frühjahr jetzt auch tatsächlich an die ganzen Haushalte verschickt worden. Also das ist jetzt amtlich, dass ich den öffentlichen Straßenraum verändern darf. Mhm. Dass ich Busspuren einrichten darf, dass ich Fußspuren einrichten darf, dass ich den Parkplatz aufgeben darf, dass ich den verändern darf, dass ich den gestalten darf und dass ich dort eben auch Stadtmöbel platzieren darf, zum Wohle auch des Einzelhandels. So, und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den du angesprochen hast. Wir wissen auch noch nicht um diese Gestaltungsmöglichkeiten.
Ja.
Viele Städte und Gemeinden wissen gar nicht, was sie heute schon machen können und gestalten dürfen zum Wohle von uns allen. Und ich habe auch im Juni habe ich einen Vortrag gehalten, das war sehr, sehr interessant, beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der 200 Jahre alt geworden ist. Mhm. Und die Buchhandlung, die steht natürlich unter massivem Stress durch digitale Einkaufsmöglichkeit, durch virtuelle Räume, absolut, wo ich überall mal ganz schnell ein Buch kaufen kann oder einfach nur spiele oder irgendwas anderes mache. Und auch denen habe ich das gesagt, gestaltet doch eure Aufenthaltsqualität vor dem Laden ganz anders und nutzt die Möglichkeiten, die euch dort gegeben sind. Und das ist natürlich etwas, wovon auch der Einzelhandel, der Buchhandel noch nie zuvor gehört hatte. Das heißt, hier müssen wir Aufklärung betreiben, Hier müssen wir darüber reden und das zeigen, was möglich ist. Und es gibt immer mehr Beispiele, die wir auch zeigen können in dieser Perspektive.
Mhm. Das ist schön, dass du es auch schon angesprochen hast mit Novellierung der Straßenverkehrsordnung. Das war nämlich auch ein Punkt, den ich mir zuvor aufgeschrieben hatte, weil ich gern auch kurz darauf zu sprechen kommen wollte, welche rechtlichen Hürden es denn eigentlich auch gibt, die verhindern eben, dass man Instrumente ergreift, den Aufenthaltsraum qualitativer zu gestalten. Ist damit jetzt mit dieser Novellierung der gesetzlichen für dich damit auch so quasi ein Haken dran gesetzt und jetzt kann es wirklich losgehen oder siehst du noch weitere rechtliche Hürden, um Städte umzugestalten?
Also Haken dran würde ich niemals behaupten, weil auch diese Novellierung nur ein Kompromiss gewesen ist. Also die Forderung ging tatsächlich sehr, sehr viel weiter, um den Straßenraum, öffentlichen Raum noch viel weitgehender zu verändern. Damit sind wir gescheitert, aber nichtsdestotrotz ist es zumindest ein erster kleiner Haken in Klammern gesetzt. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass dass Scooter, dass Mopeds, dass Sharing-Fahrzeuge, Fahrräder einen ganz wesentlichen Beitrag ausmachen, gerade für die junge Bevölkerung. Ich finde es extremst beeindruckend, wie die älteren Menschen, ich sag's mal so, immer wieder sagen, die Scooter sind ein Schändnis, die Scooterfahrerinnen und Fahrer sind rücksichtslos und die lassen ihre Scooter überall rumliegen. Und ja, das stimmt. Aber es ist genau dieser Generationskonflikt, der mich tatsächlich massiv stört daran. Jetzt sind die Menschen schon auf der Straße, die jungen Menschen. Jetzt nutzen sie schon Mobilitätsmittel. Ja. Und jetzt werden sie tatsächlich davon auch eingebremst. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, das ist genau so eine Perspektive, die können wir uns überhaupt nicht leisten in dieser Zeit. Das heißt, wir müssten natürlich, und das ist die Schuld meiner Meinung nach auch der Entscheidungsträger in den Städten, es gibt ganz einfache Abstellmöglichkeiten für Scooter und Fahrräder. Ja, wir können Mobilitätsstationen, Mobility-Hubs überall konzipieren, wo das dann sicher abgestellt werden kann, was dann allen Verkehrsteilnehmerinnen zugute kommt. Auch natürlich an Orte, wo heute ein Autoparkplatz ist. Aber wir können auch einfach Fahrradbügel überall im öffentlichen Raum installieren und sagen, nur an diesem Ort darfst du einen Scooter abstellen. Und einen Meter weiter, das kann ich technisch lösen, darfst du den Scooter nicht abstellen. Wir nutzen komischerweise solche Möglichkeiten in Deutschland nicht. Und das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Die Menschen wollen die alte Mobilität, wie sie vor 25 Jahren mal existiert hat. Und sie haben große Schwierigkeiten mit der neuen Mobilität, obwohl wir die dringend benötigen.
Ja, tatsächlich glaube ich auch, dass das Thema Generationen da wirklich eine wichtige Rolle spielt, weil ja mit zunehmendem Alter man sich vielleicht auch nicht mehr so gern umgewöhnt oder eben so seine Wege dann auch weiß oder die man hat, die man tagtäglich irgendwie zurücklegt und da dann auch nicht so gern irgendwie abweichen möchte. Ich glaube aber da irgendwie immer dran, dass Wandel möglich ist, also dass der Mensch fähig ist, sich da zu verändern und oft einfach das Angebot braucht, ein flexibles, praktisches, kostengünstiges Angebot, und dann wird das auch passieren.
Also genau so ist es. Also diese mehr davon, die Nachfrage führt zu einem Angebot, ist vollkommen falsch im Mobilitätssinne. Wir sehen genau das Gegenteil. Wir müssen Angebote schaffen. Ja. Überall dort, wo Angebote existieren, geht auch die Nachfrage in die Höhe. Ja. Interessanterweise in Berlin in Berlin werden tatsächlich immer mehr Autos noch gekauft, vor allem Dienstwagen. Mhm. Aber die Nutzung der Autos geht drastisch zurück, wirklich drastisch. Mhm. Das heißt, für mich ist das Auto tatsächlich nur noch ein Backup. Es ist nur noch eine Krücke und vielleicht so ein letzter Vertrauensvorschuss.
Ja.
Weil ich glaube, die Menschen realisieren noch gar nicht, wie sehr sich ihr Mobilitätsverhalten verändert hat. Und vielleicht vertrauen sie ihrem eigenen Verhalten auch noch gar nicht so sehr und kaufen sich trotzdem relativ routiniert immer noch ihr Auto. So, und deswegen wird in Berlin, die jetzige Regierung in Berlin hat sämtliche Förderungen für Fahrradinfrastrukturen eingestellt, ja. Hat die Förderung für Nextbike als öffentliches Bikesharing-Programm eingestellt, um das Auto wieder reüssieren zu lassen. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Das ist ja eine Gesellschaft. Mobilitätswende ist ein gesellschaftliches Phänomen, was kein Politiker, keine Politikerin rückgängig machen kann oder bremsen kann. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, Berlin die gescheiterte Stadt, weil sie haben noch nicht mal den Mut, ihrer Gesellschaft zu vertrauen und ihren Menschen und Bürgerinnen und Bürgern doch auf diesem Weg zu begleiten.
Mhm. Ja, Berlin merke ich mir jetzt mal, habe ich euch abgespeichert im Hinterkopf. Ich wollte zum einen, also das, mit Thema E-Scooter, finde ich, haben wir schon so ein bisschen angeschnitten, was sich denn jetzt aber auch schon Positives getan hat, weil ich finde auch so die Menge jetzt nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land an E-Bikes haben auf jeden Fall eine echte Veränderung schon auch bewirkt und sind weiter noch dabei. Und auch Sharing-Angebote, was die E-Scooter ja auch sind. Was ich da so spannend finde, ist, dass auch TouristInnen das immer mehr nutzen. Was ich auch feststelle, wenn ich in anderen Städten bin, dass ich sehr praktisch finde, da von A nach B zu kommen, nicht nur mit der U-Bahn zu fahren, sondern eben auch diese Dienste in Anspruch zu nehmen, weil ich sage, ich finde es total schön, eine fremde Stadt dann auch mit dem Fahrrad zu erkunden. Sind das die Punkte, die ich angesprochen habe, aus deiner Sicht auch die entscheidenden? Oder habe ich was Wichtiges vergessen?
Also das sind wichtige Punkte. Mhm. Und auch gerade, was du mit Touristinnen gesagt hast, ist sehr, sehr wichtig, weil welche Hotels, welche Destinationen, auch welche Touristeninformationen bieten denn dort auch integrierte Pakete an? Doch nur die allerwenigsten für die Nutzung von Sharing-Angeboten. Ja. Das heißt, wenn die Touristinnen keine Apps geladen haben auf ihrem Smartphone, werden sie auch von dieser Entwicklung eigentlich ausgenommen. Das Thema Elektrofahrräder und auch Elektrolastenfahrräder ist ein ganz, ganz zentrales. Mhm. Auch was Ladeinfrastruktur für Elektrofahrräder im öffentlichen Raum und für Sharing-Angebote anbelangt, haben wir hier große, große Defizite. Bei der Vorstellung des letzten Mobilitäts in Deutschlands Reports-Studie ist ja jetzt auch der Lastenradknick angesprochen werden. Also wir können heute schon in den bundesweiten Daten sehen, dass die Menschen viel, viel mehr mit ihren Lastenrädern unterwegs sind und Menschen mit Lastenrädern Kinder transportieren, was durch die Elektrifizierung erst möglich geworden ist. Mhm. Für mich ein ganz zentraler Teil bei diesen Aspekten ist tatsächlich die betriebliche Mobilität. Denn die betriebliche Mobilität, also wie die Menschen zur Arbeit pendeln oder wie sie Geschäftsreisen machen, ist ein ganz, ganz zentrales Einfallstor, weil hier sehr, sehr viele Menschen immer noch mit ihrem Auto fahren, weil der ÖPNV kein adäquates Angebot hat. So, und jetzt haben wir hier die CSRD, ESG-Zertifizierung, Richtlinien. Wir wissen, dass ein hochbürokratischer Akt mit großen Aufwendungen, der erst nur für große Firmen gilt. Und jetzt hoffen wir mal, dass das immer weiter runterkaskadiert, so wie der Plan eigentlich ist. Aber jetzt hat man auch den Autoherstellern wieder diese Möhre hingeworfen, dass die Flottengrenzwerte jetzt erstmal wieder angepasst werden. Ja, für mich ist das so ungefähr die letzte Möhre der Autoindustrie, ja. Also bevor sie dann endgültig ins Hintertreffen gerät. Aber es ist trotzdem wieder eine Möhre, die sie bekommen hat, weil sie nicht performt, weil sie es schlichtweg nicht schafft, nachhaltige Autos zu produzieren. Und das ist ein echter Skandal. Das kann wirklich nicht
sein. Du sprichst darauf an, dass vor ein paar Wochen die EU-Kommission sich dazu entschlossen hat, Flottengrenzwerte jetzt auf 3 weitere Jahre zu verlängern, sodass eben nicht jetzt schon Strafzahlungen fällig werden. Nur kurz so zur Einordnung.
Vollkommen richtig.
Wir haben jetzt aber auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was sich alles schon positiv verändert, was sich schon getan hat. Ich habe kürzlich den Professor Dr. Andreas Knie interviewt, auch zur Verkehrswende in Deutschland. Und der kritisiert eigentlich ähnlich wie du auch die Privilegierung von Autos. Und gleichzeitig besteht auch, wie er mir gesagt hat, ein großer Wunsch, weniger Auto zu fahren. Und ich habe ihn gefragt, was so in 10 Jahren, im Jahr 2035, wie wir uns da in Deutschland fortbewegen werden. Und da hat er gesagt, wir haben kein eigenes Auto mehr. Also ich zitiere, wir haben kein eigenes Auto mehr. Das brauchen wir nicht mehr, weil wir Zugang zu On-Demand-Verkehr wie Mietwagen und Robotaxen haben. Der Autoverkehr hat sich halbiert. Stimmst du dieser Prognose zu?
Also der Andreas und ich sind da vollkommen auf einer Linie. Die Prognose ist optimistisch, aber sie ist definitiv, glaube ich, richtig. Wir werden über die nächsten Jahre Hunderte und wahrscheinlich bis 2030 durchaus 10.000 autonome Fahrzeuge auf deutschen Straßen haben und die Menschen, egal ob montags um 6 oder Samstag nachts um 4 oder in den Sommerferien oder wenn Schnee und Eis ist, ohne Fahrerin an Bord mehr oder weniger direkt zu Hause an der letzten Gießkanne im ländlichen Raum abholen können, nachdem wir 10, 15 Minuten vorher dieses Fahrzeug bestellt haben. Und das ist ein absoluter Segen, wenn der ÖPNV genau dieses Angebot zur Verfügung stellt. Der Fluch kommt bei den sogenannten Robotaxis. Und so verstehe ich Andreas auch genau richtig. Also Robotaxis sind jetzt schon eher das Wettbewerbsfahrzeug. Ja, also die Waymos, die Ubers, die Lyfts, die jetzt in die Welt kommen, die jetzt vor allem in den USA fahren und in China fahren, aber die natürlich auch nach Deutschland kommen. Und das bedeutet, die klassische Personenbeförderung in Deutschland 1,4 Personen. Das heißt, diese Robotaxis fahren allein durch die Welt, vielleicht mal zu zweit. Es werden jetzt erste Autos konzipiert, die nur für den Einsatz von Robotaxis vorgesehen sind, wo eine Person vielleicht mal eine zweite Person mitfährt. So, und dann haben wir dann zigtausende von diesen Kapseln, die überall in den Städten vor allem unterwegs sind. Wollen wir das? Das wollen wir nicht, weil dann haben wir genau die Verkehrsbelastung, die wir heute auch haben, nur autonom. So, und Fluch und Segen, ÖPNV-Angebote versus Wettbewerb, das müssen wir jetzt verstehen, das müssen wir in Einklang bringen und da muss die Bundesregierung jetzt handeln. Denn eins ist klar, wir werden bei beiden Systemen deutlicher Verkehrsunfälle haben, deutlich weniger Verkehrsunfälle haben, weil die technischen Systeme viel sicherer sind als der männliche Autofahrer. Aber wie soll unser öffentlicher Raum aussehen? Und wie soll das Mobilitätssystem aussehen? Und da brauchen wir sehr optimistische, positive Szenarien. Und das macht Andreas genau wie ich. Und darüber müssen wir reden.
Verstehe. Das ist aber, wenn ich ihn da auch richtig verstanden hatte, ein Unterschied zwischen Stadt und Land, weil in der Stadt funktioniert ja sehr gut auch eben ein ÖPNV, Fahrrad, Fußverkehr. Auf dem Land ist es ja da, wo ich vor allem auch On-Demand-Verkehr brauche, weil eben da der ÖPNV nicht gut ausgebaut ist oftmals und es aber teils einfach auch nicht wirtschaftlich wäre, ihn dort auszubauen und eben in den Rand Zeiten oder so dann Busse einzusetzen, wo dann vielleicht 4 Leute mitfahren. Und genau da braucht es ja eigentlich diese On-Demand-Fahrzeuge oder eben diese Robotaxen.
Ja, also im ländlichen Raum haben wir heute keine Mobilität und da brauchen wir diese Angebote dringend. Jetzt werden die Akteure aber nicht an den Ländergrenzen und an den Stadtgrenzen Halt machen. Das ist dann die Utopie oder die Dystopie tatsächlich an dieser Stelle. Das heißt, die Robotaxis werden dieses Geschäftspotenzial Stadt voll nutzen. Ja, wir werden dann keine Taxis mehr haben. Ja, das, von denen können wir uns verabschieden. Das ist vollkommen klar. Aber wir werden Robotaxis dort haben. Und hoffentlich werden wir On-Demand-Ride-Sharing-Systeme, die autonom fahren, im ländlichen Raum haben. Mhm. Das ist die große Hoffnung. Und da arbeiten aber viele Akteure auch darauf hin. Ich bin im Beirat bei der DB Regio, genau um solche Szenarien zu rechnen und um solche Visionen auch in Deutschland zu publizieren und darüber zu reden. Aber zu glauben, dass eine Ländergrenze, Stadtgrenze das eine System ausschließt und das andere willkommen heißt, da müssen wir schon auch die Regulation ansetzen und die Betreibermodelle ansetzen, dass das nicht passiert.
Mhm. Verstehe. Gut. Ich würde gern genauer noch mich auf die Stadt fokussieren, weil das irgendwie auch so das Thema war, über das ich gerne mit dir sprechen wollte. Wir haben schon einiges gehört, was sich gerade schon ändert und was sich irgendwie auch noch ändern muss oder ändern soll. Ich würde gern für die ZuhörerInnen so ein bisschen ein Bild zeichnen, wie nachhaltigere Mobilität unsere Städte verändern wird, im Aussehen, aber vielleicht auch wirtschaftlich. Ganz oft wird ja die 15-Minuten-Stadt so als Idealbild oder als ein Idealbild herangezogen. Könntest du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, wie dieses Modell genau funktioniert und welche Städte das vielleicht auch schon erfolgreich umgesetzt haben?
Also das Prinzip der 15-Minuten-Stadt meint, dass ich innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad alle relevanten urbanen Funktionen erreichen kann. Mhm. Eine urbane Funktion ist ein Arzt, eine Schule, also Gesundheit, Bildung, Erholung, ja. Einkaufen, Arbeiten, Wohnen. Das sind die relevanten Funktionen. Die muss ich so dezentral im Raum anordnen, dass ich eben nicht eine Innenstadt habe, wo alles ist und wo ich dann Randgebiete ja. habe, die komplett monofunktional sind. Also wo nur Wohnen ist oder wo nur Arbeit ist oder wo nur Bildung ist. Ich muss das alles miteinander vermischen. So, das ist eine Aufgabe sowohl des Städtebaus als auch natürlich der Verwaltung, zu sagen, oh, wir müssen das fokussieren in unserer Planung. Jetzt kann man sagen, eine Stadt wie Paris hat dies zum Leitbild gemacht und die hat dieses Leitbild verstanden und agiert auch dementsprechend. Paris, eine Stadt, heute 96% aller Wege im Umweltverbund, also zu Fuß, Fahrrad und ÖPNV. Mhm. 96% in Paris.
Schon beeindruckend.
Unfassbar. Ja. Absolut unfassbar. Wer da jetzt ist, gerade in Paris, wird diese Stadt nicht wiedererkennen, wie sie vor 10 Jahren ausgesehen hat. Unglaublich. So, aber es ist natürlich nicht so einfach, in einer alteuropäischen Stadt so ein Planungsideal zu reinstallieren. Das heißt, in Paris ist das Leitbild ausgegeben worden, in jeder Straße gibt es einen Radweg. Und dafür werden hunderte Millionen Euro ausgegeben, um einerseits 70.000 Parkplätze zu entfernen und andererseits aber auch Radwege zu bauen. Und das ist schon, ich meine dieses Bauen wirklich ernst, denn in Deutschland malen wir weiße Farbe auf die Straßen und sagen, hier ist jetzt der Radweg.
Ja, weiße oder rot, ja.
Oder auch rot gerne und manchmal sogar grün. Stimmt. Ja, aber es wird nicht räumlich getrennt oder separiert. Das heißt, dieser Raum ist immer noch genauso gefährlich. Die Separierung fängt jetzt an, aber nicht in dem Maße, wie wir es als Radfahrer brauchen. So, und in Paris werden richtige neue Radwege, richtige neue öffentliche Räume gebaut. Die Stadt verändert ihr Antlitz komplett. Und gleichzeitig wird, wenn Wohnraum irgendwo zum Verkauf steht oder wenn vielleicht eine Altindustrie zum Verkauf steht, schreitet die Stadt Paris ein und sagt, wir kaufen das und widmen diese Räume um im Sinne der 15-Minuten-Stadt. So, und das ist natürlich ein Anspruch, den ich so in Deutschland überhaupt noch nicht sehen kann. Dieses Leitbild, das fängt jetzt an, Fuß zu fassen, aber in der eigentlichen Gestaltung von den Städten ist das relativ schwierig natürlich zu installieren und umzugestalten, wenn ich nicht auch entsprechende Räume dafür besitze oder kaufe.
Ja.
So, und dann im neuen Stadtbau, ganz ehrlich, Lena, also die Immobilienbranche hat eine solche Krise gerade. Da ist es denen und allen anderen relativ egal, ob ich und viele, viele andere Akteure seit Jahren predigen, wir brauchen neuen Stadtbau und neues Bauen und neues Wohnen. Das ist einfach in dieser Dringlichkeit dort nicht verstanden. Und deswegen werden wir wieder monofunktionale Quartiere bauen, wo der Mann, und ich sage das ganz bewusst, wo der Mann morgens mit dem Auto das Quartier verlässt und abends reumütig zurückkehrt, weil die Voraussetzungen für eine gelebte Mobilität und für einen funktionierenden Wirtschaftsraum dort nicht gegeben sind.
Mhm. Also vielleicht ist nachhaltige Mobilität irgendwo auch feministisch, ziehe ich daraus.
Also,
jetzt mal so ganz platt formuliert.
Ja. Nee, diese Plattheit ist vollkommen angebracht. Also wir leben in Städten, die von Männern für Männer gebaut worden sind. Wirklich im Sinne dieses Modells, was ich gerade skizziert habe. Der Mann, der in Vollzeit arbeitet, fährt auf den großen, breiten Straßen mit dem Auto zur Arbeit, zum Parkplatz bei der Arbeit und kehrt abends zurück nach Hause. Und die Frau, die sich, und das wissen wir ja, die sich nach Corona doch wieder viel stärker im alten Rollenbild wiedergefunden hat, kümmert sich um die Sorgemobilität von Kindern, aber auch von älteren Menschen. Die ist vor allem im Nahraum unterwegs. Die hat ein sehr multimodales Verhalten, eine Mobilität, die häufig im Zeitstress stattfindet, die häufig keinen Zugriff auf das Auto hat und die einem öffentlichen Raum ausgesetzt ist, der für ihre Bedürfnisse nicht geschaffen ist. Und eine Seestadt Aspern als Vorort von Wien, der hat genau das verstanden. Und das ist ein anderer Raum, ist eine andere Stadt für 40.000 Menschen und mit 40.000 Arbeitsplätzen ausgestattet. Mit 80% des öffentlichen Raumes, wo ausschließlich mit dem Fahrrad, mit den Scootern, mit Lastenfahrrädern zu Fuß unterwegs sein darf. Das heißt, die Autos werden an den Rand gedrängt und es gibt nur wenige Autos und alles andere ist urbaner Lebensraum. So. Und das brauchen wir.
Ja, absolut. Ich kenne in Deutschland tatsächlich auch Ansätze, aber wirklich nur Ansätze. Also diese großen Quartiere fehlen mir da auch, auch um von diesen großen Entwicklungen dann irgendwie auch berichten zu können. Bevor es weitergeht mit der Podcast-Folge, hier noch einmal kurz Werbung.
Du willst die Welt verändern, beruflich und persönlich? Dann starte jetzt dein Online-Studium an der SRH Fernhochschule mit dem Bachelor in Nachhaltigkeitsmanagement oder dem MBA in Sustainability Management. Studierst du flexibel, praxisnah und digital mit persönlicher Betreuung und innovativen Lernmethoden. Ideal für alle, die Beruf, Familie und Studium verbinden wollen. Gestalte aktiv die Zukunft mit einem Studium, das zu deinem Leben passt. Jetzt starten an der SRH Fernhochschule, The Mobile University.
Werbung Ende. Stefan, ich würde ganz gerne noch auf ein anderes Thema auch, also wo der Verkehr mit reinspielt, aber zu sprechen kommen, und zwar aufs Thema Hitze, weil der Sommer gerade auch jetzt begonnen hat und ich am 3.6. eine Pressemitteilung vom Umweltbundesamt gelesen habe über eine Studie zur hitzebedingten Sterblichkeit in Deutschland. Demnach war es so, dass in den Sommern 2023 und 2024 gab es jeweils 3000 Todesfälle durch Hitze verursacht in Deutschland. Da waren vor allem Menschen dann über 75 Jahre betroffen mit auch Vorerkrankungen wie Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Studie hat aber klar gezeigt, dass in Städten die Hitzebelastung und damit auch die hitzebedingte Sterblichkeit größer ist als auf dem Land, weil Städte sogenannte Wärmeinseln bilden dann auch im Vergleich zum kühleren Umland. Das heißt, die Gefahr von Hitze für Städte ist wirklich real. Wie können Städte denn da gegensteuern konkret?
Also ich glaube, die Dunkelziffer ist natürlich noch weitaus höher als nur 3000 Hitzetote. Das ist ja wirklich unvorstellbar, mit welchen Zahlen wir hier konfrontiert sind. Das ist, also natürlich ist ja auch hier wieder die Frage, wie viel Bäume und wie viel Grün und wie viel Versickerungsflächen haben wir in einer Stadt? Und die Antwort ist ja fast gar keiner. Mhm. Das heißt natürlich diese Frage, was passiert eigentlich mit der versiegelten Parkplatzfläche und sind das nicht eigentlich Bäume? Mhm. In Paris wollen sie auf dem großen Autobahnring, der um die Stadt Berlin geht, die eine Spur eigentlich nur Bäume pflanzen und diese Spur den Autos wegnehmen und Bäume pflanzen und vielleicht Fuß- und Radmobilität dort ermöglichen.
In Paris, das, ich sage nur dazu, weil du einmal jetzt Paris und einmal Berlin gesagt hast, aber es ist auf jeden Fall Paris und leider nicht Berlin.
Entschuldigen bitte. Es ist ganz mit Sicherheit Paris und mit Sicherheit nicht Berlin. So, und wie schaffen wir das Grün neben diesen Parkplätzen noch im Raum zu installieren? Sind es diese grünen Wände, von denen wir ja auch wissen, sie bedeuten einen großen Energieaufwand, sie zu pflegen? Mhm. Aber ja, natürlich geht die Temperatur dann deutlich zurück. Und ich glaube, wir müssen uns viele von diesen Maßnahmen müssen wir parallel vorantreiben, um überhaupt etwas zu realisieren. Ich komme nochmal auf Regensburg zurück. Regensburg ist ein Weltkulturerbe. Das heißt, du darfst an dieser gebauten Umwelt nichts verändern. In einer Stadt, die dann irgendwann mal 3,8 Grad heißer sein wird. So, also wir müssen uns doch von diesen alten Antworten lösen. Wir müssen doch hier auch neue Wege beschreiten und sagen, auch in einer Stadt, die zum Weltkulturerbe gehört, muss es möglich sein, dass wir Bäume pflanzen.
Ja.
So, und es gibt wirklich ja, also davon gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wie wir grüne Infrastruktur bei der Wegnahme von einem Parkplatz, zwei Parkplätzen, drei Parkplätzen auch wirklich in die Nachbarschaft integrieren. Mhm. Was mir vielleicht sehr, sehr wichtig ist, da auch, jede Stadt hat ihre Parks, hat ihre Grünanlagen. Und wenn wir die als Ausgangspunkt nehmen, um eine grüne Infrastruktur, eine blau-grüne Infrastruktur zu entwickeln, indem wir diese Orte miteinander verbinden, vernetzen mit grün-blauer Infrastruktur. Was wären das plötzlich für neue Zentren, für eine neue Aufenthaltsqualität? Was wären das für Orte auch für Touristinnen? Ja, wenn die einfach nur sich diese Karte der grün-blauen Infrastruktur nehmen würde und sagen, oh Gott, wir gucken uns diese Stadt mal mit ganz anderen Augen an. Mhm. Wie toll wäre das? Was ist das für eine Vision, die man dort plötzlich erzielt? So, und ich glaube, da müssen wir einfach viel, viel mutiger sein und solche Bilder erzeugen. Mhm. Dann sind auch die konservativen Politikerinnen überzeugt, das anders zu machen.
Mhm. Ja, klar, weil es aber irgendwann auch ein Tourismusfaktor sein wird, weil wo verbringe ich meinen Sommerurlaub oder reicht ja auch schon Frühling oder Herbst nicht da, wo es mir einfach zu heiß ist und ich dann eben mir auch nichts ansehen kann im Freien. Du hast auch, finde ich, jetzt ganz schön den Bogen gespannt, weil ja dann vielleicht auch sowas wie Denkmalschutz, eben weil Kulturerbestatus ja sehr wohl auch rechtliche Hürden noch sind, die wir zu Beginn auch angesprochen haben, die verhindern, dass man da dann wirklich auch was verändert und neu bepflanzt. Das Thema Begrünung genau ist jetzt schon gefallen. Ich finde es auch echt wichtig, das zu betonen, weil das irgendwie eine der größten Maßnahmen ist oder Gegenmaßnahmen, die wir haben irgendwie auch oder der wirkungsvollsten Instrumente. Du hast Regensburg angesprochen, dass die sich damit schwer tun. Welche deutschen Städte sind denn da schon deutlich weiter? Musst lange überlegen. Ist kein gutes Zeichen, aber ja.
Nein, das ist überhaupt kein gutes Zeichen.
Also, weil zum Beispiel für München München kommt einem zwar grau und autolastig vor, gleichzeitig eben, wenn ich jetzt an sowas wie den Englischen Garten oder an die Isar oder so denke, gibt schon auch viel Grün und irgendwie viel Natur dann auch noch in den Städten, wo man auch Ruheorte findet.
Ja, also das sind natürlich alles alte Infrastrukturen,
ja,
die über Jahrzehnte in Teil dieser Stadt sind und Teil der DNA dieser Stadt sind. Viel, viel wichtiger ist es ja auch so die Neubaugebiete und die Gewerbegebiete und so die neuen Wirtschaftsstandorte zu begrünen und das auch in die Planung zu integrieren. Also ich, ganz offen und ehrlich gesagt, ich kenne keine Stadt in Deutschland, die Vorreiter für Begrünung, für in diesem Sinne neue öffentliche Räume sind. Gleichwohl wird dieses Thema bei vielen Neubauaspekten mitgedacht, aber es steht auch nie im Mittelpunkt. So, das heißt, Wenn wir uns jetzt mal angucken, ich habe vor kurzem, gab es wieder so eine schöne Statistik. Deutschland fällt bei ausländischen Investitionen wieder weiter zurück. Deutschland ist nicht mehr attraktiv als Wirtschaftsstandort. Mhm. Weißt du, und da dreht sich für mich so eins zu eins dieser Kreis. Was sind heute attraktive Städte? Das sind Paris, haben wir angesprochen. Wir haben Wien, Zürich haben wir noch nicht angesprochen, sprechen wir an. Natürlich Kopenhagen, Stockholm und so weiter, die nie einen industriellen Sektor hatten. Ja, oder wie Paris, die diesen industriellen Sektor jetzt hinter sich lassen. Also wir müssen verstehen, im Sinne von Andreas Reckwitz, dem deutschen Soziologen, Sozialwissenschaftler, dass es für wissensbasierte Städte und für eine wissensbasierte Wirtschaft brauchen wir andere Rahmenbedingungen. Mhm. Und das ist eben nicht nur Marketing, sondern wir brauchen andere bauliche Gestaltung. Und es gibt da ganz viele Lösungen und Innovationen und Ideen auf der ganzen Welt. Wir in Deutschland haben diese großen Schwierigkeiten, uns von den alten Antworten zu lösen und zu befreien. Und das ist das Hauptproblem. Jeder Stadtplaner, jeder Landschaftsplaner kann dir ad hoc sofort einen Plan für jede deutsche Stadt geben. Mhm. So. Die Verwaltung, die Entscheidungsträger und auch oftmals die IHK, die wollen das nicht. Und damit schneiden sie sich ins eigene Fleisch, weil sie wissen gar nicht, was wir eigentlich brauchen für die Zukunft. Mehr vom Gestrigen brauchen wir definitiv nicht.
Also es ist kein Wissensproblem, dass man eben um die Brücke fahren oder was noch nicht weiß, sondern viel mehr ein sich sträubens umzusetzen. Also eigentlich sind es wahrscheinlich vermeintliche Ängste, die da mitspielen oder halt auch die, ich möchte mich nicht lösen von alten Denkmustern oder Glaubenssätzen, aber eigentlich ist es ja auch irgendwo wieder eine Angst dann, die da mitspielt, oder?
Auf jeden Fall. Und das, was interessant ist, ist, dass diese Angst in der Regel unbegründet ist.
Ja,
wir sehen bei ganz vielen Projekten, egal ob in Deutschland oder im Ausland, die Menschen beschweren sich, wenn über die Planung gesprochen wird. Sie gehen vor die Gerichte und versuchen, die Planung zu verhindern. In dem Moment, wo die Planung umgesetzt realisiert ist, sagen die gleichen Menschen, oh, das hätten wir uns aber nicht so vorgestellt, dass das so ein schöner, so ein anderer, so ein guter Ort ist, der funktioniert, für alle funktioniert. So, das heißt, im Nachgang ist eine sehr, sehr große Zufriedenheit. Wir haben bei dem Verkehrsexperiment in Dresden, bei dem Blauen Wunder, wo als Experiment eine Spur dem Autoverkehr weggenommen worden ist und diese Spur den Radfahrerinnen zur Verfügung gestellt worden ist, wo der zuständige Verkehrsplaner mit Morddrohungen überhäuft worden ist und wo dieses Experiment frühzeitig gecancelt, gestoppt worden ist. Auch da haben wir gesehen, ach, die Menschen haben sich bereits eigentlich schon umgestellt. Also die sind schon viel mehr Menschen mit dem Fahrrad gefahren und viel weniger Autos über die Brücke gefahren. Aber einige wenige haben dafür gesorgt, dass dieses Experiment frühzeitig abgebrochen worden ist. Wobei dieser Transformationsprozess eigentlich schon vonstatten gegangen ist. Also müssen wir dranbleiben.
Ja.
Wir müssen diese Experimente durchziehen. Wir müssen die Veränderung zulassen und zeigen, dass ein besserer Raum möglich ist.
Ja, positive Geschichten dann einfach auch erzählen, weil also Morddrohungen wegen einer Fahrradspur ist dramatisch. Mich hat das total gerade erinnert, als du das gesagt hast, auch an die Stadt Gent in Belgien. Da, die habe ich besucht letztes Jahr und da weiß ich auch von dem zuständigen, der Verkehrsminister oder der Vizebürgermeister, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der auf jeden Fall diese fahrradgerechte Stadt oder ganz viele Konzepte davon auch umgesetzt hat, weil Gent hat die zumindest bis dato größte autofreie zusammenhängende Innenstadt Europas. Es ist wirklich toll da. Und da war es auch so, dass der Morddrohungen erhalten hat, auch seine Familie und so bedroht wurde, bis es wirklich umgesetzt wurde oder als es dann da war am ersten Tag, glaube ich, gegenüber Katja Diehl schildert er das auch in ihrem Buch, waren die Leute begeistert. Begeistert und haben es angenommen. Nur es war so wahnsinnig schwer und was man da persönlich dann irgendwie auch auf sich nehmen muss, um das dann wirklich durchzusetzen. Zeigt aber, dass es auch funktionieren kann oder in Paris zeigt es ja auch. Es gibt natürlich auch welche, die dann eher dagegen sind, aber die Leute, die Masse der Leute, die nimmt es absolut an und ist wirklich zufrieden damit und sieht auch die positiven Auswirkungen. Ein Aspekt wäre mir noch wichtig, weil wir haben Hitze schon genannt und Hitze ist ein Effekt, der auftreten wird mehr jetzt im Zuge der Klimakrise. Über was wir noch nicht gesprochen haben, ist Thema Starkregen, Überschwemmungen und Fluten dann auch, wo sich nicht nur Städte, aber auch Städte dem ausgesetzt sehen, gerade weil die auch einfach versiegelter nochmal sind als irgendwie das Umland. Und da wäre so das Schlagwort oder die wichtige Gegenkonzept, das es gibt, ist dann eigentlich eine Schwammstadt. Also dass Städte, muss man sich wirklich dann wie so ein Schwamm vorstellen, die sich vollsaugen können und eben nicht gleich überfluten, sondern das Wasser aufnehmen können, auch speichern können und haben natürlich auch viel mehr Grün, weil es sind nicht nur unterirdische Speicher oder was, sondern sind auch Bäume, Flächen, die man gezielt dann irgendwie fluten kann, sind auch kühler und sind irgendwie ja auf jeden Fall zukunftsfähig. Berlin möchte da ja vor allem auch vorangehen und Schwammstadt werden oder hat sich auf den Weg gemacht, Schwammstadt zu werden. Die Hörerinnen können sich sehen, aber du schmunzelst schon. Was hast du denn zum Thema Schwammstadt zu teilen mit uns?
Also Berlin ist so wirklich nur noch so eine Schlagwortstadt. Ne? Die hauen so die Schlag, wir wollen das, wir wollen das. Und letztendlich fühlt sich keiner dafür verantwortlich, irgendwas voranzutreiben. Das ist wirklich sehr, sehr deprimierend. Und deswegen muss ich wirklich lachen, bitterlich lachen, wenn Berlin irgendwas für die Zukunft wieder vordenkt. Ich finde, dass wir erleben gerade den kältesten Sommer der Zukunft. Das muss uns vollkommen klar sein. So kalt wie in diesem Jahr wird es niemals werden. Und es war schon das heißeste Frühjahr, was wir jemals gehabt haben. Und das ist, wenn du siehst, dass die Grundwasserspeicher wieder sich leeren, wenn du siehst, dass die Landwirtschaft eigentlich vor einer Wüste steht, wenn du siehst, wie sehr wir eigentlich Speichermöglichkeiten für Wasser benötigen, für diese Ad-hoc-Aufnahme von Starkregen, ist das auch wieder ein Thema, was wir seit 30, 40 Jahren eigentlich schon hätten machen müssen. Ich finde es, also es sind viele Städte, schreiben das bei sich in die Agenda rein. Essen ist da auch Vorreiter. Jetzt in München wollen sie auch viel machen. Bei jedem Neubauprojekt ist es, glaube ich, mittlerweile eine Rahmenbedingung geworden. Aber es nützt ja nichts, wenn wir so wenig Neubaugebiete ausweisen oder realisieren und doch die alten Städte da wieder zu kurz kommen. Das heißt, wir müssen nicht nur die Kanalisation, sondern wir müssen die Speicher reintegrieren in unsere Böden. Ich sehe in Tokio riesige Speicher vor mir, um einfach diese Wassermassen auf dem Punkt zu speichern und um dieses Wasser einfach dann für die Trockenperioden vorrätig zu haben und dann wieder abgeben zu können. Diese Großanlagen, die wir da brauchen, die sehe ich tatsächlich in Deutschland fast gar nicht oder gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich sehe viel Reden, aber viel zu wenig Geld, was dafür zur Verfügung gestellt wird. Guck mal, wir haben jetzt einen Infrastrukturfonds von 500 Milliarden Euro in Deutschland. Jetzt lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir diese 500 Milliarden Euro sinnvoll investieren können. Wir könnten sie für den Umbau der Infrastrukturen in den Städten nutzen. Wir könnten sie für den Aufbau von solchen Speicherinfrastrukturen nutzen. Wir könnten sie nutzen, um die Verbindung zwischen Stadt und Land infrastrukturell zu verbessern, um diese Trends mit dem E-Fahrrad längere Pendeldistanzen zurückzulehnen, gerecht zu werden. Wir werden einen Großteil dieser Infrastrukturmittel in Autobahnen investieren, in Brücken an Autobahnen und natürlich zum Glück auch in Schieneninfrastruktur, ja. So. Aber wir werden auch viel dieser Gelder wieder verschwenden in Konzepte der Vergangenheit und eben nicht in solche Schwammstadtkonzepte, die wir bitterlich benötigen.
Ja. Ich hatte es mir als Frage auch notiert, was du denn zum Koalitionsvertrag so ein bisschen auch sagst, der neuen Bundesregierung aus Union und SPD. Ich habe es mir auch im Detail versucht anzuschauen. Da steht, wie ich finde, relativ schwammig noch drin, dass die Innenstädte an Klimawandel sowie Barrierefreiheit angepasst werden sollen. Schon auch eine nationale Wasserstrategie, die umgesetzt und erweitert werden soll. Aber ich persönlich fand es Mobilität sowieso auch zu wenig, aber auch so wenig irgendwie ja Vision oder wirklich Aufbruchsstimmung, die man damit erzeugen konnte. Habe ich dich auch richtig verstanden, oder? Das stimmst du mir zu?
Ja, nee, genau. Also das ist vollkommen richtig. Die Themen, die wichtig sind für eine wissensbasierte, zukunftsfähige Gesellschaft, die werden die Gelder bekommen, die dann übrig sind. Mhm. Ja, das habe ich auch an anderer Stelle schon in Interviews gesagt. Das sagen natürlich auch die Verbände, die das eins zu eins betrifft. Wir müssen nicht darauf warten, dass wir hier plötzlich eine Flut von Geldern und Investitionen vor uns haben, die das Leben in deutschen Städten erträglicher macht. Das müssen wir nicht erwarten durch diese Bundesregierung. Und das ist fatal. Mhm. Das heißt, wir müssen viel auch mit bürgerschaftlichem Engagement. Wir müssen in den Nachbarschaften die Identitäten stärken. Wir müssen auch vorangehen, was das Thema Umbau unserer Straßen anbelangt. Denn die Novellierung der Straßenverkehrsordnung ist eine bürgerschaftliche Initiative aus Bremen, die sich über viele, viele Jahre durch die Kieze gekämpft hat und dies jetzt realisiert hat. So, und anscheinend müssen wir jetzt andere bürgerschaftliche Engagements gründen, um unsere Rechte für die Zukunft zu vertreten und voranzutreiben. Denn die jetzige Bundesregierung wird es nicht machen.
Das heißt, du würdest auch sagen, dass darin so ein bisschen der Schlüssel liegt, dass die Menschen sich wirklich dafür stark machen, dass man über bürgerliches Engagement dann irgendwann auch zu politischen Mehrheiten kommt?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Hebel. Ich finde dieses Beispiel aus Paris wieder ganz spannend. Diese Initiative der Supernachbarn. Das ist ein Einzelhändler, der in Paris gesagt hat, wir Einzelhändler, wir Nachbarschaft, wir müssen viel mehr miteinander kommunizieren. Und er hat, glaube ich, die Initiative gibt es seit 3 Jahren, über 40 WhatsApp-Gruppen gegründet. Und da geht es dann darum, hat jemand die verlorene Katze gesehen? Oder es hat einen Einbruch gegeben, 3 Häuser weiter, hat da jemand was gesehen? Und plötzlich verbinden sich die Einzelhändler zu einer Initiative der Nachbarschaft miteinander und veranstalten große Straßenaktivitäten und Straßenfeste und schaffen neue Räume und ein neues Miteinander für alle. Und das ist dieses Prinzip der Supernachbarn. Und das kann ein Vorbild sein, wie wir anders miteinander kommunizieren. Und das, so etwas wünsche ich mir. Und so etwas kann funktionieren. Und das sage ich tatsächlich mit allen Einzelhändlern, mit denen ich zusammen bin gerade. Schließt euch doch auf eine andere Art und Weise zusammen. Mhm. Weil ihr braucht es und wir als Städter brauchen es auch.
Ich versuche so ein bisschen, weil wir haben jetzt über viele Probleme und Negatives irgendwie auch gesprochen, schon mit was Positivem auch noch rauszugehen. Und ein bisschen auch so einen Blick in die Zukunft zu werfen, weil wir beide, glaube ich, auch ein bisschen jetzt von der kommenden Bundesregierung eher vielleicht nur verhalten optimistisch oder eher pessimistisch gestimmt sind, dass sich da viel tun wird. Und gleichzeitig eben sehen wir ja, was sich schon tun wird. Und du hast vorhin auch gesagt, so gesellschaftlicher Wandel lässt sich ja dann politisch auch gar nicht aufhalten. Das sagen mir viele Expertinnen und Experten auch, dass die Gesellschaft dann oft schon weiter ist, als es die Politik eigentlich auch ist. Ich würde gern mit dir noch so ein bisschen Blick, wie ich es gerade schon gesagt habe, in die Zukunft werfen. Wenn wir jetzt an unsere Städte in Deutschland denken, wird es denn in Zukunft überhaupt weiterhin so sein, dass ein breiter Bevölkerungsquerschnitt in Städten lebt? Also ich frage das deshalb, weil ich an beispielsweise Hitze denke und ob da ältere Menschen dann überhaupt noch viel in Städten wohnen werden oder wenn wir es nicht schaffen, von Autozentrierung oder so wegzukommen, sind dann überhaupt Städte noch für junge Familien attraktiv und so weiter?
Ich glaube schon. Ich glaube, große Städte, und das hat mal ein sehr bekannter Dozent von mir, Professor von mir gesagt, in großen Städten wird es immer alles von jedem viel geben. Es wird einfach es ist ein sehr, sehr vielschichtiger Ort. Und auch wenn diese Rahmenbedingungen für den einen oder anderen erstmal nicht sehr attraktiv sind, ist es trotzdem immer noch ein Magnet, der gerade auch in dem wirtschaftlichen Wandel, auf dem wir uns jetzt zubewegen, immer noch sehr, sehr attraktiv sein wird. Wir dürfen nicht vergessen, die Städte, also aus meiner Perspektive als Mobilitätsexperte, die Mobilitätswende ist faktisch vollzogen. Sie ist nicht an ihrem Ziel angelangt, aber die Transformation findet eigentlich in jeder etwas größeren Stadt statt. Das ist eine extrem gute und positive Nachricht. Ja, das Auto wird zurückgedrängt. Und dieses Bild in die Zukunft zu verlängern, wird sehr attraktive Städte mit sehr attraktiven öffentlichen Räumen hervorbringen. Das Problem, worüber wir jetzt relativ lange gesprochen haben, ist, dass dieser Wandel sehr langsam voranschreitet, weil es politisch nicht unterstützt wird, nicht in dem Maße. Aber es findet trotzdem statt. So, und das heißt, Städte werden eine Attraktivität erlangen, die für viele, alle Bevölkerungsschichten gegeben sind. Ja, durch Hitze werden wir mehr zu Hause verbringen. Ja, und wir werden früh morgens und spät abends in die Stadt gehen. Und dafür werden wir sie dann auch nutzen können. Aber tagsüber wird sich vielleicht unsere Stadt, der Klimawandel ist nicht aufzuhalten, die Effekte werden über Jahrzehnte zu spüren sein. Das heißt, tagsüber wird es heiß sein. So, und dafür müssen wir diese Räume umbauen. Und auch das passiert ja nur wahrscheinlich noch viel langsamer als für die Mobilitätswende.
Aber es passiert. Wie kurz in ein paar Sätzen, wenn möglich. Wie werden Berlin und andere Millionenstädte in Deutschland aussehen? In 5 Jahren, vielleicht in 10 oder in 15 Jahren dann?
Also wenn ich jetzt mal von einer Stadt Berlin mit 50-60% öffentlicher Raum für Autos,
ja.
Wird sich in den nächsten 5 Jahren noch sehr, sehr wenig verändert haben. Mhm. Da sind wir vielleicht bei 50%. So, aber dann längerfristig 10-20 Jahre wird der öffentliche Raum drastisch umgestaltet werden. Auch autonomes Fahren wird zu viel mehr öffentlichem Raum und sicherem Raum für Fußgänger und Fahrradfahrerinnen sorgen. Ich spreche jetzt nicht von 80% öffentlichen Raum in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg für uns Menschen, aber ich spreche schon von vielleicht 70% öffentlichen Raum für uns Menschen. Mhm. Das heißt, du hast in fast jedem Stadtteil hast du maximal eine Spur für Autos. Und alle anderen Spuren oder Räume sind für uns Menschen konzipiert.
Also
für mit Grüninfrastruktur, mit Wasserinfrastruktur, auch mit Trinkbrunnen, noch und nöcher im öffentlichen Raum. Und das sind dann schon andere Städte mit einem Einzelhandel, der dann auch wieder erfolgreicher ist als heute in unseren verödenden Innenstädten.
Ja, absolut. Kann man das dann auch 1:1 auf kleinere Städte münzen? Also ich denke jetzt an sowas wie bei mir um die Ecke Rosenheim oder sowas.
Also ich war vor 3-4 Jahren war ich in Erding. Mhm.
Das ist nördlich von München, ja.
Nördlich von München, Endhaltestelle von der S-Bahn.
Ja.
Riesen Autoprobleme. Also der alte Marktplatz ist quasi nur mit Autos zugestellt. Und die haben jetzt ein großes Neubauprojekt, nämlich die Konversion eines alten Militärflughafens. Das startet in diesem Jahr. Und dieser Stadtteil soll mehr oder weniger autofrei werden. So. Und auch, das heißt, auch da gibt es dann wiederum Beispiele, wie vielleicht mit Nachbarschaftsgaragen, wie mit neuen Mobilitätsangeboten, wie mit On-Demand-Verkehren, wie mit einer anderen Gestaltung des öffentlichen Raumes. Ein Neubau auf die alte Stadt trifft und somit dann auch wieder die alte Stadt beeinflusst und verändern wird. Keiner mag es, wenn die Marktplätze zugebaut sind mit Autos. Aber diese Bilder, die müssen wir jetzt entwickeln und müssen zeigen, was dann aus diesen Orten wird.
Ja, absolut. Bilder, die wir zeigen müssen. Und was muss als allererstes geschehen jetzt in unseren Städten? Gibt es ein konkretes Ding, was man was wir uns noch vornehmen oder wünschen dürfen zum Abschluss?
Also die Sicherheit von neuen Radwegen in den Städten, von separierten Radwegen, wäre für mich noch wichtiger als Fußverkehr. Weil wir haben Bürgersteige, aber wir haben keine Radwege, die räumlich separiert sind. So. Und wenn wir sichere, separierte Radwege haben, haben wir deutlich weniger Parkplätze für Autos. So, das heißt, dieses Road Diet, diese Straßendiät ist für mich der Ausgangspunkt des Wandels.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe es in München auch gesehen, wo wirklich dann mal so gemacht wurde, dass es räumlich getrennt wurde, wo es jetzt einen wirklich breiten Radweg, es ist an einer Stelle in der Isar, gibt, wo jetzt auch der Fußweg vom Radweg getrennt ist, weil es auch immer echt ein bisschen gefährlich war, weil da viel los war. Das heißt, es ist auch nochmal von der noch verbleibenden Autospur getrennt, das ist ein bisschen grün bepflanzt und es sieht wunderschön aus und es macht wirklich Spaß, da jetzt lang zu laufen und mit dem Fahrrad lang zu fahren und es wird absolut genutzt und so glaube ich, genau dahin könnte es gehen und es geht ja dann doch, wenn auch im Kleinen. Stefan, ich bedanke mich vielmals fürs Gespräch mit dir. Ich fand es wahnsinnig spannend und würde mir wünschen, dass viele deiner Ideen dann wirklich auch ankommen und wir die schneller als gedacht auch noch erleben.
Ich danke dir, Lena. Vielen Dank.
Das war's dann auch schon für dieses Mal mit dem Motopia Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet oder auch einen Kommentar dazu abgeht. Feedback gerne immer per E-Mail an podcast@utopia.de. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.
Der Utopia Podcast.